Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 61.
Gavin Karlmeier. Zweiter Vorname Maria, dritter Vorname William. Weiß aber kaum jemand.
Alter.
Wechselt jährlich, im Moment 31.
Ich lebe in
Mülheim an der Ruhr, wo andere Urlaub machen.
Bei Twitter bin ich
wahnsinnig anstrengend.
Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade
8,7.
Für eine 10 bräuchte ich
sehr viel Geld und Urlaub.
Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
Alles.
Das ist mir gerade total egal.
Tatsächlich Tagesaktuelles. Darf man nicht sagen als Journalist, ne? Aber im Moment ist mir das so ein bisschen alles egal.
Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
Wie egal ihnen das tatsächlich war, als sie damals erfahren haben, dass ich rauche.
Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
Ah, kein Trinkgeld bar gehabt, als der Lieferandomann kam. Unbezahlte Werbung.
Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
Bei fast jedem.
Das fehlt in meinem Leben.
Tage, die länger sind als 24 Stunden.
Das hätte ich besser anders gemacht.
Ich hätte meine Brillen direkt bei Fielmann kaufen müssen.
Diese Person denkt gerade an mich.
Hoffentlich meine Freundin.
Das kann ich gar nicht mehr abwarten.
Die Geburt meines ersten Kindes.
Das würde ich gerne lernen.
Warum Männer immer Kacke sind.
Davon hätte ich gerne weniger.
Leistungsdruck.
Davon hätte ich gerne mehr.
Leistung.
Wenn ich mutiger wäre, würde ich
zu vielen Jobs Nein sagen, zu denen ich jetzt gerade Ja sage.
Das überrascht mich immer wieder.
Wie leicht es ist, Schulden zu machen.
Beste Schimpfwort ever.
Heckenpenner.
Gavin.
Hallo.
Herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Ja, ich freue mich total. Ich habe ja eigentlich nur darauf gewartet, bis das irgendwann passiert.
Das war total witzig. Als ich dich gefragt habe, ob du mitmachen möchtest, hast du mir eine wirklich schöne Antwort gegeben. Du hast gesagt, ich dachte, du fragst nie.
Ja, tatsächlich.
Ist das so, wirklich?
Ja, tatsächlich. Ich habe relativ früh mitgekriegt, dass du das machst und ich finde das eine fantastische Idee. Aber ich wollte mich auch nicht aufdrängen und dachte, ja, vielleicht kommt sie irgendwann.
Ah, cool.
Hat geklappt.
Jetzt haben wir uns. Und normalerweise sitzt du ja auf der anderen Seite des Mikros. Ne?
Also das
du
stimmt,
bist,
ja.
bist eigentlich der Interviewer. Erzähl doch mal bitte.
Also ich habe eine Zeit lang, angefangen damals, also jetzt, soll ich biografisch anfangen oder nur, ich beantworte erstmal nur deine Frage. Okay. Ich hatte mal einen Podcast, der hieß Wir reden, da konnten Leute anrufen und mir alles erzählen, was sie beschäftigt hat. Und das war manchmal sehr lustig und manchmal sehr unangenehm, entweder für mich oder für den Anrufenden. Und den habe ich dann irgendwann nach ungefähr 600 Telefonaten beendet. Also ich habe mit ungefähr 600 fremden Leuten gesprochen, also minus denen, die doppelt angerufen haben.
Und du hast aufgehört, weil...
Weil ich das Gefühl hatte, ich habe jede Geschichte schon mal gehört. Also ich weiß nicht so genau, warum Domian das 20.000 Telefonate geschafft hat, weil ich das Gefühl hatte, wenn mich jemand anruft und mir eine schlimme Geschichte aus seinem Leben erzählt und ich dazu auf eine andere Geschichte verweisen könnte, die ich hier schon mal gehört habe, dann bin ich da nicht mehr unvoreingenommen. Und dann wollte ich das nicht mehr so machen. Und es gab noch einen zweiten Aspekt, den habe ich nie erzählt, aber ich habe ein großes Problem damit mit Personenkult. Und ich habe festgestellt, weil wir reden, dass sowas anfing. Also es fing an, dass Leute zu meinen Live-Auftritten kamen, weil ich die mache und wollte das nicht so. Ich wollte nicht, will nicht prominent sein, glaube ich.
Aha, okay.
Und also das ist natürlich von Prominenz, ist das noch gut zu unterscheiden, was ich da für einen Status hatte. Aber es ist mal jemand zu mir gekommen, hoffentlich hört er das hier nicht, vielleicht auch doch. Und ich habe einen Tweet geschrieben in seiner Anwesenheit und ich habe gesehen, dass er eine Push-Nachricht gekriegt hat, weil er die eingeschaltet hatte, wenn ich was schreibe. Und das war mir ein bisschen ich glaube, das war total lieb von ihm oder er fand das toll, was ich mache und eigentlich hätte ich einfach nur gerührt sein müssen. Aber ich hatte einen Reflex, dass ich das unangenehm fand.
Okay.
Und dann dachte ich, ich will das so nicht.
Was total spannend ist, weil du ja eigentlich auch jemand bist, der sehr exponiert ist und der sich ja auch dafür entschieden hat, sowas zu machen. Und auf der anderen Seite gruselt es dich doch ein bisschen, weil es dann too much wird oder wie ist es?
Ja, ich da bin ich jetzt im öffentlich-rechtlichen Kerngedanken, ich will eigentlich den Inhalt ins Zentrum stellen. Also mir ging es um die Idee, mit Leuten zu telefonieren, um die Geschichte und nie um mich. Sonst hätte ich gesagt, Gavin telefoniert mit Leuten. Ich habe auch, also alles, was ich immer gemacht habe, habe ich eigentlich immer wegen der Sache gemacht und nicht wegen mir. Und wenn ich das Gefühl hatte, da geht es dann irgendwann nur noch um mich, dann ist die Sache irgendwie in den Hintergrund gerückt und dann ist das Ding durch. Und als ich dann, wir reden, irgendwann nochmal angefangen habe dieses Jahr, während des Corona-Lockdowns, war mir das auch klar, dass dieses Risiko wieder besteht, ich das aber in Kauf nehme, weil ich die Sache selber so gut fand, mit Leuten zu telefonieren, die gerade zu Hause eingesperrt sind. Aber fand es dann auch ganz gut, dass das dann halt irgendwie endlich war und aufgehört hat.
Mhm. Warst du irgendwann auch overdosed, ob all dieser Geschichten?
Ja, ehrlicherweise schon. Mhm. Also ich habe das ja zweimal die Woche dann gemacht während Corona und habe dann auch schon irgendwann gemerkt, dass so, da war nicht immer nur Vorfreude morgens und das ist immer schlecht. Ja. Also wenn man so denkt, ah, heute ist das wieder, dann sollte man das sein lassen.
Ja, total. Machst du das aus dem Bauchgefühl heraus dann auch?
Ich glaube, ich mache fast alles aus meinem Bauch heraus, was super gefährlich ist. Ja.
Warum?
Weil ich viele Entscheidungen in meinem Leben auch, also ich treffe Entscheidungen emotional und impulsiv. Und das ist für jemanden, der eigentlich ja dadurch, dass ich selbstständig bin, bin ich ja irgendwo auch Unternehmer, ist das die schlechteste Grundlage zum Entscheidungen treffen. Also es gab mal, ohne, also ich weiß nicht, wie weit ich da ins Detail gehen kann, aber es gab mal, ich hatte mal eine Festanstellung bei einem großen deutschen Radiosender, das ist jetzt noch nicht so überraschend, aber habe da eine Sendung pilotiert, wo ich auch mit Leuten telefoniert habe, was ein Jahr nach dem Ende von Domian für diesen Sender ein ziemlich großer Schritt war, das erste Mal wieder Call-In quasi auf die Antenne zu schicken. Und diese Festanstellung ist dann wegen einiger schwieriger Managemententscheidungen zu Ende gegangen. Und ich habe dann ein halbes Jahr, bevor dieser Vertrag geendet ist, für mich selber entschieden zu kündigen und ein anderes Jobangebot anzunehmen. Und damit habe ich quasi auch alle Möglichkeiten auf eine Fortsetzung dieser pilotierten Sendung selber vernichtet. Das war vielleicht so perspektivisch betrachtet nicht der klügste Schritt damals, aber es hat sich halt richtig angefühlt, weil ich gedacht habe, ich bin da, war dann irgendwie auch zu stolz.
Naja, und auf der anderen Seite, es wird ja auch einen Grund gegeben haben, ne, warum du diesen Impuls hattest und warum du gesagt hast, okay, fuck it, das ist jetzt unvernünftig, aber ich möchte das nicht.
Genau, und ich habe auch, also ich will halt immer ein gutes Gefühl bei Sachen haben, also glaube ich bei allem im Leben.
Ja.
Und das war ein langer, das hat 31 Jahre, würde ich sagen, gedauert, bis ich für mich selber sagen kann, Sachen, bei denen ich kein gutes Gefühl habe, die lasse ich dann auch einfach mal sein. Und ich habe ja, in diesem Fragebogen. Der Fragebogen ist auch, den haben wir schon gehört, ne?
Ja, die wechseln immer mal so durch. Gut. Ja.
Ja.
Achso, du Fragebogen meinst jetzt in der Chronologie? Ja, den haben wir schon gehört, ja.
Okay, perfekt. Ich habe in dem Fragebogen ja auch gesagt, ich hätte gerne den Mut, mehr Jobs abzusagen. Also da merke ich dann manchmal doch, dass ich dann doch wirtschaftliche Interessen, also zum Beispiel, muss ich meine Miete zahlen? Ja. Dann vor dieses gute Gefühl manchmal stelle. Und dann auch manche Sachen mit mir machen lassen, die man nicht mit sich machen lassen muss.
Naja gut, das ist ja nun immer die Abwägung, ne? Also irgendwie ein bisschen Kohle muss ja nun auch reinkommen, aber wenn du so grundsätzlich erstmal sagst, ich habe ein gutes Bauchgefühl, ich habe gute Impulse und ich gehe denen nach, also ich sympathisiere damit sehr, ich mache ganz viel aus Impulsen heraus. Ich finde, das ist schon auch eine Stärke. Gut, auch immer auf ein Risiko, ne?
Voll, aber man muss dann auch ein bisschen auf seine Intuition vertrauen. Mhm. Also ich habe sehr viele solche Entscheidungen in meinem Leben sehr impulsiv getroffen, wie zum Beispiel, dass ich am Ende meiner Ausbildung gesagt habe, ich gehe jetzt einfach mal an die Uni. Eigentlich, damit ich allen Leuten sagen kann, ich gehe an die Uni, und für mich selber habe ich gewusst, ich werde nicht studieren. Ich habe in diesen 5 Semestern, die ich da war, habe ich eine Klausur geschrieben, mehr nicht, und die war auch ungelernt. Weil ich aber dachte, ich glaube, da ist mehr in meinem Leben drin, als Veranstaltungskaufmann zu sein. Oder als ich dann irgendwann meinen Job 2018 verlassen habe, der noch schwieriger war als der davor, habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig, was eigentlich nicht so eine kluge Entscheidung zu dem Zeitpunkt war, also im Nachhinein schon, aber das war halt, ich bin aus dem Flugzeug gesprungen und ich wusste nicht genau, ob ich einen Fallschirm im Rucksack habe, weil ich hatte keine Jobs vor mir, sondern ich habe einfach gesagt, ich bin selbstständig ab jetzt und dann mal gucken.
Also wenn ich dich jetzt hier so sehe, wie du erzählst, und auch so mit dieser Energie, die du da hast, bist du ein ziemlich mutiger, positiver Typ, oder?
Ich versuche das zu sein, ja. Mir fällt übrigens gerade, falls man das hört, ich bitte das zu entschuldigen, die Straßenreinigung lang. Aus irgendeinem Grund musste ich auf die Straße ziehen, wo sich die Straßenreinigung ihre Autos parkt. Und die fahren morgens um 7 Uhr hier los und dann den ganzen Tag hin und her.
Weißt du, sorry, was toll ist? Dass die Leute jetzt denken, wir würden um 7 Uhr aufzeichnen.
Stimmt, vielleicht ist das so. Ist ein Geheimnis, das wir niemals klären werden.
Vielleicht ist das so. Und ich habe jetzt den 27. Kaffee Du hast eben gesagt, du kannst nur einen Kaffee am Tag trinken.
Das stimmt. Du hast ja gerade gesagt, ich bin ein Mensch voller Mut und Energie. Vielen Dank. Die ist tatsächlich in mir drin. Also wenn ich 2 Kaffee trinke, dann kippt das irgendwann. Dann bin ich einfach nur noch anstrengend. Und nicht nur ein bisschen anstrengend, sondern sehr anstrengend. Auch für mich. Ich kann mir auch Dinge nicht mehr merken. Und wenn ich den 3. Kaffee trinke, dann rede ich gar nicht mehr.
Dann bist du total hochtourig.
Erst werde ich hochtourig und dann kippt das. Ich bin wie so eine Schraube. Wenn sie zu fest gedreht ist, dann ist sie kaputt.
Oh, das ist aber auch eine Herausforderung, ne? Für dich und andere wahrscheinlich auch, ne?
Das sag ich dir. Vor allem, wenn man 3 Kaffeetermine an einem Tag hat. Oh, ich trinke nur ein Wasser.
Du liebe Güte, was passiert denn dann? Also dann bist du richtig out of control?
Der erste Kaffee ist notwendig morgens. Ja. Den brauche ich. Wenn ich den nicht trinke, dann gehe ich nicht an. Dann bin ich so wie jetzt.
Dann gehe ich nicht an. Das ist auch schön.
Dann, wenn ich den 2. Kaffee trinke, dann bin ich wie so ein Flummi. Mhm. Also dann bin ich so, dann brauche ich sehr viel, dann binde ich viel Aufmerksamkeit an mich. Mhm. Und wenn ich den 3. Kaffee trinke, dann geht da gar nichts mehr. Dann sitze ich nur noch so rum, dann bin ich so mit mir selber beschäftigt, dann flattert mein Gehirn so ein bisschen. Beim 4. Kaffee weiß ich nicht. Wir können es ja mal testen.
Ach du.
Vielleicht nicht jetzt, aber...
Nee, vielleicht morgen.
Ja, gern. Ich mache eine Instagram-Story darüber.
Oh ja, ich werde sie teilen. Gibt es denn Momente, wo du ganz ruhig bist?
Ich rede ja sogar im Schlaf. Mhm. Also tatsächlich, es gibt Momente, in denen ich ruhig bin, klar. Es gibt auch Momente, in denen ich sehr... ich reflektiere wahnsinnig viel. Mhm. Und das fing so während dieses Corona-Lockdowns so richtig krass an, dass ich angefangen habe, nicht mehr zu schlafen, weil ich mir über Dinge Gedanken gemacht habe, bei denen ich dachte, das könnte ich auf die Rentenphase verschieben, mir darüber Gedanken zu machen.
Was zum Beispiel? Erzähl.
Zum Beispiel das Verhältnis zwischen meinen Eltern. Wie stehen die eigentlich zueinander? Solche Sachen. Mhm. Da habe ich mir dann plötzlich die Zeit genommen, Dinge zu zerdenken, weil ich weniger erlebt habe. Also ich hatte weniger Einflüsse von außen und dann habe ich angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen. Habe überlegt, was erwarte ich vom Leben, was erwarte ich von mir, wie stelle ich mir jetzt ganz praktisch, wie stelle ich mir eigentlich eine funktionale Beziehung in meinem Leben vor? Mhm. Das sind Sachen, da bin ich sehr froh drum, dass ich mir darüber mal so sehr intensiv Gedanken gemacht habe, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, das in den letzten Jahren stark verändert zu haben.
Ja. Naja, und das höre ich immer wieder und merke es auch an mir selbst, gerade in dieser Corona-Zeit. Auf einmal kommen hier Sachen auf den Tisch, von denen ich dachte, die wären eigentlich so safe. Und du klingst für dich auch so, als hättest du jetzt gerade irgendwie mal das mal alles so Revue passieren lassen. Zu welchen Schlüssen bist denn du gekommen?
Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Okay. Also ich glaube, das sind so Prozesse, die in Gang gesetzt wurden dadurch. Ich habe mir, dieses Beziehungsbeispiel ist, glaube ich, ein ganz konkretes, weil ich mir da sehr genau überlegt habe, wie möchte ich eigentlich mit meiner Partnerin umgehen, möchte, dass sie mit mir umgeht und wie möchte ich mit mir selber umgehen innerhalb eines Konstruktes mit einem anderen Menschen. Gleichzeitig ist ja auch, ich habe das ja anfangs auch schon mal erwähnt, ich werde halt Vater.
Ja,
und die Tatsache, dass ich mega aufregend, aber das macht es natürlich noch ein bisschen aufdringlicher, sich mal Gedanken über alles zu machen. Oder was mich total stresst, dieser Gedanke kam ja auch erst in der Lockdown-Phase, was ist mit Altersvorsorge? Weil das ist für einen Selbstständigen halt tatsächlich ein Thema. Ja. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht das most sexy Thema, über das wir jetzt sprechen können, aber das ist so ein Ding, das beschäftigt mich dann schon. Und da weiß ich genau, da werde ich mir bald mal Gedanken drüber machen müssen, weil ich glaube, ich möchte nicht arbeiten, bis ich umfalle.
Ja. Wollen wir noch einmal zurückgehen zu der Beziehung und diese Theorie ein bisschen mit Leben füllen? Was ist
unbedingt
für dich wichtig?
Was im Miteinander?
Du hast gesagt, was du auch von dir erwartest als Partner.
Also ich glaube, dass ich für mich selber festgestellt habe, dass es nur ein Attribut gibt, das ich in einer Beziehung von einem Partner erwarte, Partnerin, und das ist tatsächlich Aufrichtigkeit. Also mir ist alles andere untergeordnet. Wenn ein Mensch, also jedes Gefühl ist ja erlaubt und jede Handlung ist erlaubt. Ich habe ja meine Ausbildung damals bei der AIDS-Hilfe in Köln gemacht und die AIDS-Hilfe in Köln hat so Grundwerte. Und einer dieser Grundwerte ist Lebensstilakzeptanz. Also wir verurteilen keine Heroinabhängigen, keine Drogenuser, sondern geben ihnen halt saubere Spritzen. So, ja. Das ist so eine, finde ich, das ist eine sehr grundsätzliche Haltung zum Leben miteinander. Zu sagen, jeder kann sein, wie er ist und wir das, was wir halt tun können, um denen das besser zu gestalten, das können wir halt tun. Mhm. Ich werde halt niemandem, keinem Menschen in meinem Leben irgendwie vorschreiben können, wie er sich zu verhalten hat oder was er ändern soll. Ich kann nur meinen Umgang damit ändern. Mhm. Ich kann nur ändern, akzeptiere ich das oder verurteile ich das? Und ich habe für mich entschieden, ich möchte eigentlich alles immer akzeptieren. Jeden Lebensstil. Und aber nur so lange für mich selber das mitspielen, wie ich das halt kann. Wenn ich das Gefühl habe, für mich ist das nicht mehr okay, dann lasse ich das halt bleiben. Aber ich werde den anderen Menschen nicht ändern können. Mhm. Und das ist so eine Entscheidung, die ist so im Laufe des letzten 9 Monate für mich gekommen, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, das war vielleicht immer schon in mir drin, aber nie so formuliert. Also ich war immer ein Beziehungsmensch, ich war immer in langen Beziehungen. Mhm. Und viele dieser Beziehungen sind, glaube ich, auch in die Brüche gegangen, ist zu viel, aber waren davon belastet, dass manche Menschen, ich, viele Dinge sehr schnell für selbstverständlich genommen haben.
Mhm. Okay.
Und ich glaube, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie Aufrichtigkeit funktioniert, führt immer dazu, dass man zum Schluss kommt, einfach öfter mal zu sagen, was man gerade gut oder nicht so gut findet. Mhm.
Manchmal auch nicht ganz so leicht, ne?
Nee, überhaupt nicht leicht. Ich glaube, viel anstrengender als nicht darüber zu reden. Ganz krasses Beispiel. Angenommen, dein Partner würde dich betrügen oder deine Partnerin. So, dann ist natürlich das Einfachste, alle Freunde sagen, ja, jetzt erzähl's halt nicht, wenn du damit leben kannst, wird schon in einem Jahr ist Gras drüber gewachsen. Ich finde, wenn ich das nach einem Jahr erfahre, würde mich nicht das Betrügen stören, sondern das nicht darüber gesprochen haben. Mhm. Und das ist so mein Ding geworden jetzt.
Ja. Naja, und gerade jetzt, ne, da steht ja jetzt irgendwie dieses Baby an, das ja irgendwann, wann kommt das rausgekrabbelt?
Perspektivisch. Ja, er rechnet es 2. Oktober, was ich gut finde, weil der nächste Tag frei ist.
Ja, super, das habt ihr gut gemacht, ja, hoffentlich mega. Klappt das.
Toll, ne? Ja, und ich möchte bitte, nach dem 21.09. wäre gut, weil dann ist Sternzeichen Waage. Das kannst du dir auf deinen Zettel schreiben, wir können gleich mal über Horoskope sprechen.
Oh, ich schreibe es auf. Ja, herrlich. Warte, ich notiere Waage.
Mhm. Alles andere ist mir eigentlich egal.
Ja. Okay.
Aber so, das ist der Termin, genau.
Okay, Baby kommt bald rausgekrabbelt, hoffentlich zum Feiertag. Mhm. Und da steht ja alles nochmal irgendwie viel mehr auf dem Prüfstand, kann ich mir vorstellen. Ne? Also dieses, okay, was will ich denn eigentlich auch für ein Papa sein und was will ich für Werte mitgeben, oder?
Ja, das. Und es gibt so eine Sache, die Frau meines besten Freundes mir empfohlen hat. Überleg dir vorher, was du und deine Partnerin haben, was nur ihr habt, was euch verbindet als Paar und nicht als Familie. Mhm. Weil das ist das, was übrig bleibt, wenn das Kind irgendwann auszieht. Und ich kenne Beziehungen, ich kenne Menschen in meinem Alter, dessen Eltern sich halt getrennt haben, als die Menschen halt ausgezogen sind, die so alt sind wie ich. Weil sie halt, oder wo die Eltern sich halt getrennt haben, weil das halt, weil da nichts übrig geblieben ist. Weil das einzige verbindende Element das Kind war. Ja. Und das sind auch so Gedanken, die ich halt habe, ne? die auch in dieser Corona-Phase halt auch gekommen sind. Wie kann man denn eigentlich noch Paar bleiben, wenn man Eltern ist?
Ja.
Ich glaube, das sind Sachen, die man sich so fragt.
Da ist ganz schön viel los in deinem Kopf momentan, wa? Ein richtiger...
Voll. Aber ja, so, voll geil, oder?
Ja, total. Ich finde das super. Und tüdelst du dir das so alleine zurecht oder hast du irgendwie auch professionelle Hilfe?
Also ich habe keine professionelle Hilfe, ne.
Cool.
Danke. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die nicht bräuchte, aber als ich so 13, 14 war, eher 13, hatte ich sowas, was man, glaube ich, Pubertätsdepression nennt. Also ich glaube, jedes Kid, das damals traurige Musik gehört hat, hatte genau das. Und da habe ich angefangen zu schreiben. Und dieses Schreiben, also Tagebuch, und das Tagebuchschreiben wurde dann eher so zu einem Gespräch im Dialog mit mir selber eigentlich, auf eine Zigarette mit mir so. Und Und mit den Jahren und ich glaube auch wegen Twitter wurden die Texte, die ich geschrieben habe, immer kürzer, aber die Gedanken halt nicht. Und ich weiß nicht, ob ich tatsächlich professionelle Hilfe brauche, vielleicht auch deswegen, ob ich die hätte in Anspruch nehmen müssen, aber ich habe immer alles mit mir selber ausgemacht. Mhm. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also ich habe daraus immer meine Mutter hat mich als Kind immer Stehaufmännchen genannt, weil es halt nichts gab, was mich so längerfristig hätte stören können. Ja. Also als meine erste Freundin mich damals verlassen hat, hatte ich den Liebeskummer des Todes. Mhm. Aber der ging 3 Tage und dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und habe gesagt, das wird sie bereuen, jetzt werde ich Rockstar. Das wurde ich Überraschung nicht. Aber ich habe halt aus dem Negativen was Gutes rausgezogen. Okay. Und solange das für mich immer noch funktioniert und ich immer rausgehe mit einem besseren Gefühl als vorher, glaube ich, brauche ich noch niemanden, der mit mir beruflich redet.
Stark. Habe ich wirklich großen Respekt vor, weil so zu den Erkenntnissen, die du gekommen bist, dafür habe ich viel Geld zu meiner Therapeutin getragen. Also right on, super, ist doch toll.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Baustellen. Das sind so Sätze, die man in einem Interview nicht sagen soll, in einem Gespräch. Es gibt ganz viele andere Baustellen, bei denen so eine Hilfe vielleicht ganz gut gewesen wäre in meinem Leben, aber also gerade so ein Mindset, es gibt ja diese ganzen Mindset-Coaches, die gerade sehr, sehr viel Geld für sehr, sehr viel Bullshit kriegen. Mhm. Ich glaube, was Mindset angeht, bin ich eigentlich auf einer ganz guten Seite.
Kommt mir auch so vor. Nur so ein erster Eindruck. Ich kann es ja auch nicht beurteilen, aber also mein Bauchgefühl sagt irgendwie...
Und das ist, was zählt,
Bauchgefühl. Ja, ist, also ich, wie gesagt, habe ich ja schon in 1000 Folgen auch erzählt, ohne mein Bauchgefühl geht hier gar nichts. Das ist,
ja, ist also, gut
tippitoppi ist das, mein Bauchgefühl.
Bist du auch so, behalt den Gedanken, bist du auch so, dass du, wenn du einen Menschen kennenlernst, du sofort weißt, ob du ihn magst oder nicht?
Sofort.
Ich auch, ich habe das auch. Und ich weiß sofort, kann ich dem vertrauen oder nicht?
Ja,
sofort. Wie weit kann ich dem vertrauen?
Ja.
Und ich weiß, muss ich meine Freunde oder Arbeitskollegen vor dieser Person warnen? Mhm. Und das habe ich schon mal gemacht und hatte eigentlich immer recht.
Ja.
Aber ich habe mich bin auch mal übel auf die Nase gefallen mit dieser Intuition.
Das gehört ja dazu. Also ne,
wie das lernt.
Wo wir jetzt schon bei meiner Therapeutin waren, die immer sagte, aber Frau Scheuer, Sie sind doch keine buddhistische Gottheit. Sie können das doch nicht alles wissen. Woher denn auch? Das gehört ja auch dazu. Oder manchmal hast du ein schlechtes Bauchgefühl, ignorierst es, machst Sachen trotzdem.
Oh, das ist auch richtig.
Fällt es dann auf die Nase. Ja. Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert. Ich glaube, da sagen die Leute Leben zu.
Oh, das ist schön. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und am Ende, das Bauchgefühl lernt ja. Also das Bauchgefühl nährt sich ja nur aus sich selber.
Ja, und, ich glaube, davor steht erstmal zu akzeptieren, dass das Bauchgefühl okay ist. Ne? Also dass das halt nicht, das ist ja erstmal nichts Valides. Aber dass man trotzdem sagt, nein, das ist schon okay. Ich darf das haben, weil das ist cool. Das berät mich ganz gut.
Ja, voll. Genau. Und ich glaube, dieser Mut, ich glaube, Bauchgefühl haben alle. Die Leute hören noch nicht drauf. Ich glaube, jeder kennt dieses Bauchgefühl und kennt diesen Gedanken, dass man innerlich irgendwas hat, was man überwinden muss.
Ja.
Und diese Überwindung liegt bei manchen halt, vielleicht sind wir auch einfach die Naivlinge, die halt sagen, wir überwinden das Bauchgefühl nicht. Und wir sagen direkt, nee. Weil es gibt bestimmt auch Leute, denen man Unrecht mit seinem Bauchgefühl tut. Aber ich glaube, das ist Kollateralschaden. Also es gab bestimmt schon Menschen, die einen sehr schweren Stand bei mir hatten und eigentlich gute Absichten. Aber
kannst du dann revidieren?
Super schwierig. Mhm. Also ich kann immer glauben, dass ich revidiere und bei der kleinsten Kleinigkeit bin ich dann sofort wieder bei meinem, ja, habe ich doch gewusst. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht so fair, aber das ist halt so.
Ja.
Aber andersrum bin ich dann auch bei Menschen, bei denen ich ein gutes Bauchgefühl habe, eigentlich nie nachtragend. Weil ich das dann auch, das Bauchgefühl ist gleichzeitig auch das Korrektiv und sagt dann auch direkt so, ja, aber du hast doch hier das empfunden und das gedacht und naja, die wird ihre Gründe haben, diese Person, sich so verhalten zu haben.
Eigentlich, hast du gesagt, also eigentlich bist du nicht nachtragend.
Mhm.
Also gibt Sachen, wo du sagst, doch, jetzt, du hast mich verloren, forever.
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Ja. Ich müsste da nachdenken. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich, also ich zeichne Bilder, aber ich habe kein Radiergummi. Und wenn irgendjemand irgendwas macht, was ich schwierig verzeihen kann, dann kann ich das versuchen zu übermalen, aber das bleibt halt ein bisschen drin.
Ja, gutes Bild. Habe ich geschnallt.
Gut. Ah. So, jetzt, aber ich habe dich eben unterbrochen. Du wolltest was anderes sagen.
Ja, das weiß ich schon lange nicht mehr. Das ist egal. Lass mal einmal über die Sternzeichen reden. Was ist denn mit dir los?
Oh ja.
What's also going on?
Es ist kompliziert. Also ich bin von, also mein Beruf ist ja eigentlich sowas wie Journalist. Mhm. Eigentlich und sowas wie sind immer gute Sachen, die man als Journalist auf jeden Fall, daran erkennt man guten Journalisten, dass er eigentlich und sowas wie verwendet. Und Journalist ist ja eigentlich nur der Wahrheit verpflichtet. Trotzdem habe ich ein großes Empfinden für Sternzeichen. Also ich glaube, Also wenn man im Internet googelt, was über einen Wassermann zum Beispiel steht.
Was für ein schönes Beispiel, dass du ausgerechnet einen Wassermann nimmst.
Ich bin es 100%. Du bist auch Wassermann?
Ich bin auch Wassermann.
Ich bin auch Wassermann.
Na gut, das sind ja sowieso die Besten. Also nehmen wir mal das Beispiel Wassermann. Okay.
Ja, und wenn du googelst, was so charakteristisch für einen Wassermann ist, dann finde ich mich da zu 100% wieder. Mhm. Und das sind nicht nur diese dieses Cold Reading und dieser Barnum-Effekt und so, kann man alles googeln, es sind so Effekte, die sagen, man liest was und bezieht das auf sich, obwohl das eigentlich auf jeden zutreffen könnte. Sondern beim Wassermann gibt es ein paar sehr konkrete Dinge, bei denen ich weiß, es trifft auf viele Menschen nicht zu. Und auf mich schon.
Sag mal, was ist
zum Beispiel, bei dir? Man sagt über einen Wassermann zum Beispiel, dass er nichts weniger gut ertragen kann als Langeweile. Oder man sagt über einen Wassermann, dass wenn du gehst auf eine Party und da ist jemand, den keiner kennt und am Ende weiß jeder, wer das war, dann ist der Wassermann. Und das sind Sachen, die, muss ich sagen, habe ich in den letzten 10 Jahren so an mir selber beobachten können. Mhm. Dass ich doch sehr laut bin und sehr da. Und ich finde oft sehr statt, glaube ich. Damit muss ich auch leben, weil das ist nicht nur gut. Das ist nicht nur gut.
Den Satz schreibe ich mir schon mal auf. Warte mal, ich finde, wie hast du es gesagt? Ich finde.
Ich habe gesagt, ich finde sehr statt.
Ich finde sehr statt. Das ist ein schöner Satz.
Mhm. Danke. Das ist aber, um das direkt einzuordnen, nicht nur gut, sondern das ist auch sehr anstrengend, auch für einen selber, immer das Gefühl zu haben, der zu sein, der am lautesten gelacht hat. Und wenn man aber weiß, dass es zu einem gehört, dann geht's. Man braucht ein paar
Jahre. Fühlst du das denn dann auch? Also, oder ist das Gefühl dieses, ich muss das irgendwie machen, weil das auch jeder von mir erwartet, oder bist du das zu 100%?
Ich glaube, ich bin das.
Du bist das, okay.
Ja, aber dazu gehört fast immer am Morgen danach zu denken, hätte auch einen Gang runterschalten können.
Ja, genau. Ja. Oh, was habe ich da gesagt?
Und was ich auch kenne, und das kann ich dir sogar direkt tiefenpsychologisch erklären mit einer Begebenheit aus meiner Vergangenheit. Ich bin in der ersten Klasse zur Grundschule gegangen, wie alle. Bin dann in der 4. Klasse umgezogen, dann war ich das 2. Mal in einer 9. Klasse in Gemeinschaft, bin in der 5. Klasse auf ein Gymnasium gegangen, bin in der 7. Klasse auf eine Realschule gewechselt, bin da in der 8. Klasse sitzen geblieben, bin dann nach der 10. Klasse in eine Oberstufe einer Gesamtschule gegangen und bin da in der 12. nochmal sitzen geblieben. Das heißt, ich habe 7-mal eine neue Klassengemeinschaft gehabt und davon irgendwie mindestens die Hälfte bestehende Klassengemeinschaften mir erarbeiten müssen und da irgendwie jemand sein müssen. Und ich glaube, dass das daher kommt, dass ich das Gefühl habe, immer hatte, ich muss irgendwie Anschluss finden. Mhm. Also auch, dass ich umgezogen bin mit 10 und so. Und bin relativ gut darin, mir fremde Leute zu erarbeiten.
Wie hast du das geregelt als Kind? Also wie hast du sie dir erarbeitet?
Ja, erstmal habe ich geweint.
Och, nein.
Aber nee, tatsächlich kann ich das nicht so ganz genau beantworten. Also es gab einen großen Bruch, als ich so 15 war oder so, 14, das war so der Moment, wo die Pubertät anfing. Mhm. Da habe ich mir die Haare grün gefärbt und einen Parker getragen und war dann ab jetzt Punk. Und das war aber der Moment, in dem ich plötzlich interessant wurde, weil ich was war oder was dargestellt habe. Mhm. Davor habe ich einfach gemerkt, das geht über Lautstärke, über Sachen sagen, die ein bisschen lustiger sind als andere Sachen.
Der Klassenclown?
Ja, zu 100% war ich der Klassenclown. Später auch Klassensprecher, Schulsprecher. Und daran war aber mit 11, 12 nicht zu denken, dass sowas wie ich mal Klassensprecher wird. Weil ich war immer der zuletzt in die Mannschaft gewählt wurde, bis ich dann irgendwann der war, der halt früh gewählt wurde. Mhm. Also diese Metamorphose habe ich schon durchgemacht. Was wollte ich mit dem Gleichnis nochmal erklären? Ach so, warum ich mir fremde Leute erarbeiten kann.
Wie du sie dir erarbeitest dann? Also durch Lautstärke, durch Spaß, durch hey, hi, ich bin da, ich finde voll statt.
Ja, durch Geschichten, durch Witze machen, auch durch, und was mir immer geholfen hat, da sind wir nicht bei der Intuition, das habe ich voll von meiner Mutter mitbekommen, Leute ganz gut lesen können. Mhm. Also zu wissen, wie weit kann man es mit jemandem treiben, ohne ihn wütend zu machen zum Beispiel. Mhm. Und diese Kombination habe ich mir immer sehr schnell zunutze gemacht. Also ich war immer da, was das angeht, recht schnell. Ich habe ganz viele Baustellen gehabt in der Schule, also ich war ein schrecklicher Schüler, weil ich halt nie gelernt habe. Ich habe mein Abi geschrieben, ohne eine Lektüre gelesen zu haben. Das war nicht so klug.
Ich erinnere mich.
Es ging irgendwie immer nur um Hauptsache bestehen, Hauptsache durchkommen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dadurch habe ich aber diese Fähigkeit, Fähigkeit ist nicht, eher ein Druck. Ich habe Leistungsdruck in diesem Fragebogen ja gesagt. Diesen Druck, ich muss Leuten zeigen, wer ich bin. Und der legt sich aber, merke ich, mit zunehmendem Alter so ein bisschen. Also ich habe so, seitdem ich 30 bin, so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Impuls in mir drin ist, der sowas sagt wie, eigentlich kenne ich jetzt genug Leute.
Eigentlich.
Mhm. Es wird sich ständig ändern. Aber dieses, manchmal ist dieses Gefühl da, dass ich sage, ich muss jetzt nicht mehr hier, ich muss eigentlich gar nicht mehr auf die Party gehen.
Mhm. Das klingt so ein bisschen, finde ich, für mich wie Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite dieses, ich kann performen und ich habe Bock zu performen, aber strengt mich auch an zu performen. So in
etwa? Ja, aber das kam erst später, dass das anstrengend wurde. Weil anstrengend wurde, wird es ja nur dann, wenn es zu einer Pflicht wird. Ja. Anfangs, also eigentlich dadurch, dass ich so bin, musste ich nichts tun, um das zu sein. Anstrengend wurde es dann irgendwann mit der Zeit, wo ich dann gemerkt habe, dass das, dass ich das brauche. Es ist schwierig zu erklären, weil so ganz.
Nee, ich verstehe das.
Das habe ich auch. Ne? Das so 100% so eine beantwortet habe ich das für mich auch noch nicht.
Das, also ich nehme so eine Ambivalenz wahr. Auf der einen Seite, ja, es ist cool und das bin ich auch. Aber bis wohin? Das macht mir so den Eindruck, als würdest du das gerade austarieren. Bis wohin muss ich eigentlich und bis wohin will ich eigentlich? So ein bisschen.
Ja, und dann sind wir wieder bei der das erklärt auf meine komplette Schullaufbahn. Wie viel muss ich denn eigentlich machen? Was reicht denn, um gerade so sich durchzuschlawinern? Also ich habe in der Realschule immer einen Dreierschnitt auf dem Zeugnis gehabt, bis zur 10. Klasse, wo ich die Qualifikation erzielen musste. Da braucht man 2-0. Und ich habe genau 2-0 getroffen.
Ja.
Und das war meine komplette Schullaufbahn. Ich durfte 6 Defizite haben, um Abi zu machen. Also 6 Fächer unter 4 Minus. Ich hatte genau 6 im Abi.
Ja.
Also es war so, ich war sehr gut in diesem Minimalprinzip. Ja, und das ist aber auch eben, ja, bitte?
Sorry, sag du.
Nee, sag ruhig.
Ich habe dich unterbrochen.
Ich glaube, dass das nicht 100% adaptierbar ist, weil ich liebe natürlich auch Publikum.
Ja, und das meine ich. Das ist diese Ambivalenz zwischen, ne, ich stehe da voll drauf, ich finde es super, Gas. Aber bis wohin? So,
genau.
So hätte ich
es. Ja, das stimmt. Gefühlt. Es ist schon, ja, du hast mehr Recht, als du glaubst.
das ist total höre ich sehr gerne. Du, den Satz schreibe ich mir auch auf. Kannst du nochmal sagen?
Ja, ich sagte, du hast mehr Recht, als du glaubst. Kannst du rausschneiden und als SMS-Ton nehmen.
Ja, auch das toll.
ich mag das ja, Publikum zu haben und mag das, wenn Leute über das lachen, was ich erzähle. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass ich das auch beruflich machen kann. Und also ich mache aber auch so Kram auf Bühnen gemacht. Und da sind wir nämlich wieder bei diesem Prominenzfaktor. Wenn ich plötzlich was mache, wo es um eine Sache geht, also ich moderiere zum Beispiel in Köln einmal im Monat, wenn man denn darf, eine PowerPoint-Karaoke. Das ist eine Veranstaltung, wo Leute auf die Bühne kommen und Präsentationen halten, die sie nicht kennen. Das macht wahnsinnig viel Spaß, aber ich muss da nicht auf dem Plakat stehen. Es geht um die PowerPoint-Karaoke. Ich stehe zwar auf dem Plakat, weil vielleicht sieht das irgendjemand, der mich in Köln kennt und denkt dann, ach cool, da gehe ich hin. Aber es geht da nicht um mich. So, die Show ist da das Vehikel. Also ich weiß auch, dass meine Performance das Vehikel ist, um die Leute ein bisschen warm zu lachen und ein bisschen Entertainment zu sein. Und das ist nicht so schmutzig wie Fernseh-Warm-Upper. Das würde ich niemals tun. Hoffentlich hört das keiner der Fernseh-Warm-Upper, die ich kenne. Hallo, Grüße. Aber das würde ich nicht machen, weil das ist so ein bisschen, das ist dann zu sehr instrumentalisiert. Aber ich muss jetzt nicht, sag ich jetzt, eine Stunde auf der Bühne stehen und Gavin Kallmeier steht auf dem Plakat. Obwohl in mir auch gleichzeitig ein Männchen ist, das immer wieder sagt, du könntest auch mal probieren, so Stand-Up-Comedy zu machen. Aber dem konnte ich bisher immer gut widerstehen.
Ja, da schwankt auch noch was in dir, ne?
ich höre das jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, ach, mach das doch auch mal, dann sage ich immer so, ja, könnte ich ja mal. Und ich habe auch Lust. Aber was mir da im Wege steht, da sind wir wieder beim Minimalprinzip, die enorme Faulheit, mal was zu schreiben. Da ich das nie tue, oh, ich habe dazu noch eine Anekdote jetzt gleich.
Ja, los, raus.
Da ich mich nie hinsetze und schreibe, werde ich auch nie auf Bühnen stehen und Stand-Up-Comedy machen. Aber ich habe tatsächlich mal, als ich an der Uni war, 2015, ich finde das eine Anekdote, die beschreibt mich in allen Facetten eigentlich gut. Ich habe Germanistik studiert und die Germanistikfachschaft in Bonn hat damals angekündigt, eine Lesebühne zu veranstalten. Und die fand im Pantheon Theater Bonn statt. Das ist ein sehr renommiertes Haus, sehr bekannt, gibt jedes Jahr einen großen Kabarettpreis und so. Also sehr, sehr renommiert halt, tolles Theater. Und ich dachte, boah, da mal auf der Bühne zu stehen, das wäre ja schon cool. Und habe gesagt, ja, okay, das war Oktober 2015. oder 14, vielleicht auch, ich glaube 14, 15, egal, irgendwann. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, okay, ich lese da mit, ich bin dabei. Habe mich angemeldet und die haben sofort gesagt, cool, da freuen wir uns, machen wir. So, dann ging der Oktober rum, was man dazu sagen muss, ich hatte keinen Text, den ich hätte lesen können. Hatte ich nicht. Ich wusste nur, ich könnte einen schreiben. Dann war November, die Lesebühne war Ende Dezember, kurz vor Weihnachten. Dann war November und dann kam eine E-Mail, hey Gavin, wir bräuchten einen Infotext über dich und eine kurze Zusammenfassung von deinem Text fürs Programmheft.
Upsi.
Und dann dachte ich so, ja gut, der Text heißt, dann habe ich ihn Stefan genannt, weil ich dachte, das ist so ein Platzhalter, der ist so leer, das kann alles werden. Ich kann aber alles schreiben, wenn der Text Stefan heißt. Und habe auch einen Infotext geschrieben, der auch so sehr, sehr schwammig war. Also da waren sehr viele Allgemeinplätze drin, alles war so, ja, Stefan ist ein Typ, auf den fast alles zutrifft, bla bla bla, wo ich genau wusste, bei dem Klappentext kann alles passieren. Und dann kam, ging der November rum, diese Mail war verschickt, ich stand im Programmheft, sie haben mich auch schon mit angekündigt, mit den anderen Performenden. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt ist Freitag, am Montag ist die Lesebühne, ich sollte mal anfangen zu schreiben. Und dann habe ich was geschrieben und hatte das Gefühl, ach, das ist irgendwie nicht so richtig geil. Habe das so zwei, drei Leuten gezeigt und die haben alle gesagt, ja, das kannst du schon besser. Ich dachte, ja, ich glaube auch. Und dann war Samstag, ich dachte, ach, ich muss es mal schreiben. Dann war Sonntag, ich dachte, jetzt muss ich wirklich nochmal schreiben. Und dann war Montag und dann bin ich morgens zur Uni gefahren und habe ich mir den Laptop rausgenommen und habe überlegt, worüber ich schreiben könnte. Und dann habe ich mich an Julia Engelmann abgearbeitet. Die hat damals zu der Zeit dieses Eines Tages Baby werden wir alt sein, Baby. Mhm. Und Jörg Pilawa hat geweint. Das war genau da. Und da habe ich mich dran abgearbeitet in einer, ich habe es eine Brandschrift in Erzählform genannt. Das waren drei Seiten, die ich geschrieben habe. Habe ich auch so runtergeschrieben, habe es auch niemandem mehr gezeigt. Bin in den Copyshop gefahren, habe es ausgedruckt und bin dann da zum Theater gefahren. Und der, dann wurde ich da in Empfang genommen. Der Mensch, der abends moderieren sollte, hat gesagt, hey, voll cool, dass du dabei bist. Ich kenne dich gar nicht so aus der Szene. Wir sind alles Poetry Slammer. Und da dachte ich schon so, oh shit. Oh. Drei Seiten gegen Poetry Slam geschrieben. Hoffentlich kriegen wir das nicht in den falschen Hals. Er meinte, ja, wir sind ja alles Poetry Slammer und wir haben dich an den Ende des Abends gesetzt, ans Ende des Abends gesetzt, weil wir dachten, das wird vielleicht lustig und wir haben so ein paar, die so mehr so Gedichte haben und dann kannst du ja quasi das Highlight sein. Und ich dachte so, ey, cool. So, dann kam halt raus, ich bin aufgetreten, ein Musiker war dabei, 10 Menschen insgesamt haben performt, ein Musiker, 8 Poetry Slammer und ich am Ende. Mit meinem Text gegen Poetry Slam. Und ich bin aber auf die Bühne gegangen und der Text kam enorm gut an. Also ich habe, es hat alles funktioniert, die Leute haben an den richtigen Stellen gelacht und es war einfach wirklich ein guter Text. Und ich war auch sehr stolz drauf und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mich nicht mehr damit beschäftigt. Und diese Anekdote, finde ich, beschreibt eigentlich, wie ich bin, ganz gut.
Auf den letzten Sticken und dann explodierst du.
Ja, und dann alles, genau, alles auf den letzten Drücker, alles Minimalprinzip, dann was gegen die Leute sagen, die alle im Raum sind, aber auf die Art, dass sie trotzdem noch drüber lachen.
Ja.
Das ist eigentlich, das bin ich.
Ist nicht das Schlechteste.
Nee, ich glaube auch, ich kann damit leben. Ist aber für mich selber wahnsinnig anstrengend, weil diese 3 Tage vorher waren natürlich die Hölle.
Ja, wirklich? Also waren sie wirklich die Hölle?
Das ist eine gute Frage. Aber also ich hasse Deadlines richtig, richtig sehr. Aber ich hasse es noch mehr, Dinge einfach mal so zu machen, damit ich nachher keinen Stress habe.
Ach, okay.
Also seitdem ich selbstständig bin, arbeite ich immer auf Deadlines. Und wenn ich weiß, ich habe um 14 Uhr das Telefonat, in dem ich das vorstelle, was ich geschrieben habe, dann setze ich mich so um 12.30 Uhr hin. Obwohl ich 3 Wochen Zeit gehabt hätte.
Ich würde wahnsinnig werden. Ich würde ausrasten.
Ich brauche das. Aber also ich sage beruflich ganz oft, weil ich bin ja auch Berater, ich male gerade Anführungszeichen in die Luft und sage immer, der Satz, unter Druck entstehen Diamanten, stimmt nicht, man muss auch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Für mich selber befolge ich das nie.
Okay. Jetzt ist natürlich spannend, weil wir sind darüber ja eigentlich gekommen, über die Sternzeichen und sind für beide Wassermann. Und genau dieses Flatterhafte. Dieses, ich mache das heiß auf dem letzten Drucker und Freiheit, Freiheit, Freiheit und so, das ist ja voll Wassermann.
Ja.
Habe ich gar nicht. Guck.
Nee? Vielleicht, nee. Wann bist du in einer anderen Dekade Wassermann geboren? Also ich bin am 8. Februar geboren.
Ich am 17. Ich bin schon fast ein Fisch, aber was natürlich super wichtig ist, Aszendent Jungfrau, ne?
Hier. Bin ich auch Aszendent Jungfrau?
Ist nicht wahr.
Doch, kein Scheiß.
Okay, aber
ich bin auch Aszendent Jungfrau. Und oh, noch eine kurze Anekdote dazu. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, Hausbaus.
Mein alter Chef, dort, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, der Geschäftsführer, der war so ein bisschen Mentor, weil der war auch so. Der hat relativ schnell den Menschen verstanden und hat dann immer so Sätze gesagt, die, über die man dann auf dem Heimweg lange nachgedacht hat. Und das fand ich total beeindruckend. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, was für ein Aszendent hast du denn? Habe ich gesagt, Jungfrau. Und er meinte, ah, du wirst mit 30 bestimmt sehr einsam sein. Und dieser Satz hat richtig gesessen, weil ich so kurz vor meinem 30. Geburtstag ewig darüber nachgedacht habe.
Wie kommt er denn auf so ein schmales Brett? Was ist mit dem Mann falsch? Warum sagt er sowas?
Ich weiß nicht. Ich hatte immer Angst, er könnte recht haben.
Aber es ist nicht der Fall gewesen. Nee, aber, aber du hast das mit dir getragen. Du hast diesen Satz dann über die Jahre immer mit dir getragen.
Etwa 10 Jahre, ja.
So hing der dann irgendwie da an deinem Hinterkopf. So
ja, aber der war sehr umklammert von, ich denke ja erst über Dinge nach, wenn sie dringlich werden, ne, hatten wir ja gerade.
Wen wundert's?
Kurz vor meinem 30. Geburtstag kam er dann raus. Und das war so, scheiße. Aber ich fand es auch ganz gut so als Hürde. Nee, wie heißt das? Messlatte.
Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man als Jungfrau jetzt irgendwie einsam, ja Gott, wir reden da jetzt richtig ernsthaft über Horoskope, ne? Ich stelle nur fest, also wenn man das glauben wollen würde, wovon ich mich natürlich ein bisschen distanzieren würde, vielleicht aber auch nicht, je älter man wird, desto mehr kommt ja der Aszendent durch, ne?
Genau, das sagt man, ja.
Ja, das sagt man. Und also ich bin schon so eine To-Do-Listen und immer vor der Deadline fertig, Tante und schön strukturiert und so. Und das sagt man dann ja eher der Jungfrau nach, dass die
tatsächlich
schon so ein bisschen akkurater ist als der Flatter-Flatter-Wassermann.
Ich habe von meinem Ausbilder zum Ende meiner Ausbildung ein Buch geschenkt bekommen. Es heißt Golden Rules, erfolgreich lernen und arbeiten mit Struktur. Mhm. Und das ist tatsächlich immer noch eingeschweißt.
Ich hätte es mir bei dir nicht anders vorstellen können jetzt.
Tatsächlich habe ich aber... Sprich du zu Ende?
Ich bin aber auch beträchtlich älter als du. Ne? Also vielleicht habe ich jetzt aber auch schon so die Erfahrung des Alters und so, dass das immer schon dann...
Ich kann das nicht ganz von mir ablegen. Also ich habe viele solcher Strukturprozesse in meinem Kopf, die ich brauche. Also ich habe zum Beispiel in meinen 20ern sehr oft Verabredungen und Termine einfach auch vergessen. Ich habe auch tatsächlich Freundschaften verloren, weil ich sehr oft, ohne abzusagen, nicht anwesend war und sehr viele Verabredungen versetzt habe. Also ich war sehr, sehr, sehr unstrukturiert. Und seitdem führe ich Kalender und in diesem Kalender steht jeder Pups drin. Also steht alles drin.
Wobei es auch irrsinnig lange gedauert hat, bis wir beide uns verabredet haben, weil du mich auch immer vergessen hast, obwohl ich in deinem Kalender stand, stimmt.
Ja, guter Punkt.
Ja, naja, aber Gott. Da ist halt noch Luft nach oben, who cares.
Ja, das kann man auch. Und To-Do-Listen schreibe ich auch, aber genau das gleiche Problem, wenn ich eine To-Do-Liste schreibe. Ich habe mal gehört, man soll abends To-Do-Listen schreiben, damit man das nicht über die Nacht mitnimmt, die Sachen, die man noch machen muss. Ja. Seitdem ich To-Do-Listen schreibe, sind die Sachen auch raus in meinem Kopf und das dauert ewig, bis ich sie umsetze.
Das ist lustig. Ich finde es lustig.
Also ich habe zum Beispiel eine ganz dumme Geschichte auch. Also ich habe eine Zahnzusatzversicherung. Und da habe ich jetzt festgestellt, dass ich jetzt seit 16 Monaten diese Zahnzusatzversicherung zahle. Ich habe schon 3 professionelle Zahnreinigungen gemacht und ich habe noch nicht ein einziges Mal eine Rechnung eingereicht.
Ach, Kevin, Mensch.
Ich habe beim Zahnarzt bezahlt und immer so, ja, mach ich mal. Die liegen immer noch in ihren Umschlägen, diese Rechnungen. Nie gemacht.
Oh, du Trödelkopf, da kriegst du was zurück, Mann.
Ja, das sind 100 Euro jedes Mal. Das ist richtig viel Geld. Ja.
Ja, guck, das würde mir schon nicht passieren. Also da müssen wir nochmal gucken mit der Wassermann-Theorie, wie sehr es da übereinander liegt, du.
Ja, Ich komme noch zu meinem Aszendenten.
Ist die Frage, ob das überhaupt erstrebenswert ist. Es ist ja auch schön, diese Leichtigkeit mit sich zu tragen und zu sagen, oh, dumm, ja, ich mache das irgendwann, weißt du? Also ich merke das bei mir eher umgekehrt, dass ich dann oft viel zu schwer bin. Also diese Leichtigkeit ist doch auch was Feines, oder? Oder ist die nicht leicht?
In Bereichen.
Bitte?
Bist du noch da?
Ja. Mensch, du, jetzt, das war jetzt blöd, weil wir einen kleinen technischen Defekt hatten und mir das ganze Ding hier abgeschmiert ist. Ich habe mir aber tatsächlich gemerkt, wir waren beim Thema Leichtigkeit. Weißt du noch, bei welchen Gedanken du warst?
Oh, warte mal. Du hast gesagt, dass du manchmal schwer bist und ich manchmal.
Ja, und dass das schön ist, so leicht zu sein, dass alles so, dass das schön ist.
To-Do-Listen hatten wir, ne?
Ja. Du, ich glaube, wir können nicht mehr anknüpfen.
Ich glaube auch, ich komme da nicht mehr rein. Ja. Vielleicht nachher.
Nächstes Thema, Fürze anzünden.
Habe ich noch nie gemacht.
Okay. Funktioniert aber immer als Gesprächsablenkung, so ähnlich wie kann man Brot eigentlich einfrieren.
Ja, oder kann man seine Blumen auch mit Milch gießen?
Mit Milch? Ja, siehst du,
oder funktioniert immer. Ich habe einen Freund, der immer, wenn du so eine peinliche Stille hast, der immer so da rein sagt, wie kommt ihr eigentlich mit dem Euro zurecht?
Das ist auch sehr schön. Ich glaube aber sowieso, dass du kein Typ bist, mit dem man dann in so eine peinliche Stille gerät, oder?
Das stimmt, aber ich hatte in meinen mitunter stattfindenden Single-Phasen auch schon mal Dates, wo also diese Fähigkeit, die peinlichen Stillen zu überwinden, mich halt durch den Abend getragen haben. Und nachher kam dann, ach, es war doch so schön. Und ich dachte, ging so.
Mittel.
Ja, genau. Mhm. Ich glaube, dass das so, das verfremdet natürlich auch die Wahrnehmung eines Gespräches, wenn man so jemanden hat wie mich, der einfach die ganze Zeit redet ohne Punkt und Komma.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn man so ein Performer ist, und Performer meine ich in diesem Zusammenhang überhaupt nicht despektierlich, sondern dass du immer das Gefühl hast, so vielleicht ein Gefühl der Verbundenheit, ne, und auch
Mensch. Genau.
Das ist dann, kann auch schwierig sein, ne?
Ist es, was mich natürlich in die Verantwortung bringt, eine gesunde Einschätzung für Situationen entwickeln zu müssen.
Kannst du denn?
Also ich glaube, das war nicht immer so.
Sorry, kannst du in so einer Situation, in so einem Date dann auch ganz offen sagen, du, ich kann jetzt hier noch ein bisschen erzählen, aber eigentlich, ich fühle nichts.
Rate doch mal, ob ich das kann.
Nein.
Nein, überhaupt nicht. Das ist auch ein Riesenproblem von mir. Ich möchte immer, dass es allen Menschen um mich herum gerade, dass sie eine gute Zeit haben. Also ich habe auch schon, das soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich immer, ich habe auch schon viel schlechte Sachen in meinem Leben gemacht, ne? Aber es gab durchaus auch, also ich versuche immer allen ein gutes Gefühl zu geben mit allem in der Situation. Und das ist super gefährlich, weil das natürlich dazu führt, dass ich ganz schlecht bin mit schwierigen Situationen. Also ich bin ganz schlecht darin, zum Beispiel Entlassungsgespräche zu führen. Das ist das Schlimmste. Also auch wenn ich selber kündige, ich habe mal einen Job gekündigt und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber also eine der Personen, nicht ich, im Raum, hatte Tränen in den Augen. Ui. Und das war so, ja, und das ist halt schlecht. Also sowas möchte ich halt nicht. Weil eigentlich, wenn ich will, dass es Leuten gut geht, dann, naja. Aber da sind wir bei Lebensstilakzeptanz, da gehört dann eigentlich auch zu, dass alle anerkennen, dass ich dann halt auch gehe. So.
Aber es ist für dich schwer auszuhalten, wenn dein Gegenüber, wenn du ganz deutlich spürst, das fühlt sich jetzt gerade gar nicht wohl. Und das kannst du auch nicht mehr wegwitzeln.
Ja, das ist richtig schlimm. Ja, das stimmt. Also ich versuche halt auch allen, ich kann schlecht damit umgehen, dadurch, also ich habe früher oft Menschen versetzt zum Beispiel. Ne? Das ist ein relativ niedrigschwelliges Beispiel. Und wenn mir das klar geworden ist nachher, dann habe ich mich damit sehr schlecht gefühlt. Also ich glaube, das ist, liegt ein bisschen, ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich vorhin hin wollte. Guck mal, ich wollte auf die Art und Weise, wie ich erzogen wurde, hin. Also ich glaube, dass ich sehr, also wenn ich dich jetzt frage, rate mal, ob ich junge oder ältere Eltern habe. Was würdest du sagen?
Das ist nicht leicht.
Findest du?
Ja, nee, finde ich gar nicht leicht.
Okay, ich habe sehr junge Eltern. Meine Eltern waren 21, als sie mich bekommen haben. Was dazu führte, dass ich relativ, ich war zwar schon Kind, aber ich war weniger Kind als viele anderen Kinder in meinem Alter und zum Beispiel auch weniger Kind als meine jüngeren Schwestern, sondern ich war mehr der Buddy meiner Eltern. Ich war mit denen auf ihren Partys und so. Das war cool für mich und es hat mir wahnsinnig viele Soft Skills beigebracht und ich konnte mit 4 Jahren schon Platten auflegen und Zigaretten drehen, falls das den Jugendschutz hört. Das war schön für mich, das war gut und das hat meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr viel gebracht. Aber das hat dazu geführt, dass als ich dann natürlich mit 13, 14, in dem alle anderen anfangen zu rebellieren, kaum hätte rebellieren können. Also wenn ich als Kind von jungen linken Eltern hätte rebellieren wollen, hätte ich halt konservativ werden müssen oder Nazi. Und dafür war ich dann zu wild. Ja, zu schlau auch, ja, auch zu schlau, aber auch zu pure at heart, glaube ich irgendwie. Also dafür war ich zu ehrlich und wollte zu sehr, dass es einem mal gut geht. Weswegen meine Rebellion dann zum Beispiel war, bis heute, ich bin eigentlich immer pünktlich. Also ich war jetzt gerade etwa 11:01 Uhr, als wir angefangen haben zu sprechen. Aber jetzt habe ich doch gesagt, dass wir uns nicht um 7 verabredet haben.
Nicht schlimm.
Aber ich bin immer pünktlich, weil ich das Gefühl habe, die Zeit der anderen Leute ist doch wertvoll, weil ich einen Vater habe, der sehr gerne mal unpünktlich war. Okay. Weil der halt dem war Pünktlichkeit nicht so wichtig. Was okay ist. Ich kenne viele Freunde, die nie pünktlich sind. Mhm. Aber für mich ist das so mein Leuten entgegenkommen und Leuten auch, das gehört auch zum guten Gefühl dazu. Ich bin pünktlich. Ich bin eigentlich sogar 5 Minuten zu früh da.
Ja, guck.
Ja, und das schränkt mich in der Leichtigkeit dann ja auch ein. Wenn ich die komplette Leichtigkeit hätte, dann würde ich irgendwann kommen und irgendwann gehen. So Freunde habe ich auch und die machen mich fertig.
Ach, Gavin, du bist aber auch echt High Energy, ne?
Ich versuch's meistens nicht zu sein, aber bin ich immer.
Du hast gesagt,
der Satz geht anders zu Ende. Bitte?
Ich hatte solche Angst, dass du jetzt in unserer kleinen technischen Notpause wirklich noch Kaffee trinkst.
Oh, das wäre böse ausgegangen, wirklich.
Ja, aber ich hätte es auch gern gesehen auf der anderen Seite.
Wir machen irgendwann mal so ein Espresso-Wetttrinken. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
Auch nicht so viel, vielleicht 3 oder 4 maximal.
Okay.
Ich habe mich ein bisschen runtergefahren. Ich war schon mal so bei 8-9 Tassen, als ich noch
Frühdienst... Was?
Ja, da habe ich Frühdienst gemacht, da bin ich um 2:45 aufgestanden. Und da musst du ja viel Kaffee trinken.
Ja.
Aber jetzt bin ich so bei 3. Okay. Also von daher, ich kann auch nicht so viel. Und dann wäre ich auch irgendwann hyper.
Ich will das sehen. Als ich damals Veranstaltungskaufmann gelernt habe, da habe ich tatsächlich Energy Drinks konsumiert. Aber immer so halbe Dosen. Ja, mega ekelhaft, aber tun ihren Zweck. Weil 4 Stunden Schlaf, abends noch Alkohol gehabt. Mit Anfang 20 gibt es ja auch sowas wie Kater noch nicht. Und dann halt wirklich 4 Stunden Schlaf, mit Restalkohol im Blut arbeiten gehen und abends wieder weiter auf die Piste. Das waren die 20er.
Ja.
Der Rose Club in Köln, Gott hab ihn selig.
Die guten 20er. In meinen 20ern habe ich auch mal ein Jahr in Köln gewohnt. Das war
wirklich?
Das war eine schöne Zeit.
Mhm. Aber warum nur ein Jahr?
Dann hatte ich Heimweh, dann bin ich nach Hause gegangen wieder.
Oh, das kann ich auch verstehen.
Ja. Ich fand auch, Köln war so amerikanisch für mich. So, hey, hi, na. Und also man wurde ja auch gar nicht mehr gefragt, irgendwie, was man beruflich macht, sondern für welches Medienunternehmen man arbeitet, so gefühlt.
Ja,
und hey, du bist mein bester Freund. Ich hab dich so gerne. Und am nächsten Tag haben sie sich wieder vergessen.
Das ist wirklich so.
Dafür genau bin ich so ostwestfälisch.
Ja, also, verstehe ich. Ja, ich habe in Blue Shell, das war so mein anderes Wohnzimmer, weil ich habe wirklich direkt, also Rose Club, Blue Shell, Luxor, die sind alle in einem Viertel, alle gegenüber voneinander. Und ich habe im Blue Shell mal jemanden kennengelernt und wir haben uns mega verstanden, einen fantastischen Abend gehabt. 2 Tage später in der Bahn gesehen, diese Person hat sich nicht an mich erinnert, nicht mal gesagt. Und das war für mich als Mensch, der aus dem Ruhrgebiet kommt, natürlich schwer.
Ja.
Weil im Ruhrgebiet ist man sehr ehrlich zueinander.
Bodenständig.
Ja, auch.
Sieht man sich am Bütchen und dann weiß man auch, wo man hingehört, ne?
Genau, der Unterschied zu Berlin ist, bei der Berliner Schnauze schnauzt man sich an und geht sich dann aus dem Weg. Im Ruhrgebiet schlägt man sich dann auch wirklich.
Ja, aber dann weißt du, woran du bist, ne?
Absolut, genau.
Ja. Gavin, weißt du was, wenn du Interviews machst, ne? Hast du dann am Ende deines Interviews immer so dieses Gefühl von, oh nein, hoffentlich habe ich nicht was total Elementares irgendwie übersehen und vergessen?
Immer, auch wenn ich persönliche Gespräche habe.
Mhm.
Also ich habe auch in persönlichen, hast du das auch, diese Krankheit, dass du in persönlichen Gesprächen das Gefühl hast, du rutscht manchmal in so den professionellen Modus?
Mhm.
Ich habe das manchmal und ich hasse das. Ich wünsch das
ja, obwohl doch, du hast recht, dieses Fragemodus an, ne?
Ja.
Ja, okay. Ja, doch.
Ja, das habe ich manchmal. Mhm. Und was ich aber dann, ich habe das auch umgekehrt, dass ich in so Gesprächen wie das jetzt hier, denn wenn das so zum Ende geht, dann denke ich, oh nö, ich würde das gerne nochmal machen.
Ja, machen wir das doch einfach nochmal.
Ja, das wäre schön.
Du, sag mal,
ja?
Wollen wir das nicht, weil ich habe nämlich wirklich, ich habe immer Angst, dass ich irgendwie was vergessen habe. Dir steht ja jetzt ein total aufregendes Jahr bevor.
Mhm.
Und da kommt ja dieses kleine Würmchen und so.
Dieser Wurm, ja.
Der Wurm. Wollen wir dann nicht nochmal so ein Spin-off machen?
Unbedingt, ich bin da.
Ja, mir hat das total viel Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Ich habe auch das Gefühl, du bist Ich habe bei dir nie das Gefühl gehabt, ich würde dir zu viel erzählen, was, glaube ich, ganz gefährlich ist, weil du baust so ein, ich fühle mich dir wahnsinnig verbunden jetzt schon.
Das ist ein schönes Kompliment.
Ich weiß, und für jemanden, der interviewt wird, wahnsinnig gefährlich.
Ah, oh, schön. Du, die nächste Folge, da ziehe ich dir alles aus der Nase, was du nicht erzählen willst. Juhu!
Aber es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe mich, das war toll. Das war schön. Und ich hab auch ganz viel vergessen. Ich habe die ganze Zeit immer so Zweitgedanken gehabt.
Ja.
Und müssen das also nochmal tun.
Okay, machen wir nochmal.
Deal. Das ist jetzt der virtuelle Handschlag, ja.
Jo, komm, wir machen hier Faust.
Der Fistbump.
Genau.
Für die, die es nicht gesehen haben, wir haben gerade mit voller Kraft gegen unsere Webcam geschlagen.
Doing.
Und können uns jetzt nicht mehr sehen.
Schade. Und
wir gehen jetzt Kaffee trinken.
Ist gut. Gavin, vielen Dank.
Vielen Dank dir und mach weiter so. Das war toll.
Danke.